Manchmal wirkt das Leben mit Jesus alles andere als harmonisch, innere Spannungen, Konflikte in der Familie, ein brennendes Empfinden für Gott, das nicht zu dieser Welt zu passen scheint. In Lukas 12 öffnet der Herr einen tiefen Einblick in sein eigenes Herz, er spricht von einem Feuer, das er bringen will, von einer Taufe, die ihn drückt, und von einer kommenden Gerichtsrealität, die man rechtzeitig erkennen muss. Wer diesen Abschnitt versteht, sieht klarer, was das freigesetzte Leben Christi bedeutet und warum es sowohl tröstet als auch trennt. Die Sehnsucht Jesu nach der Freisetzung seines göttlichen Lebens. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, dass es schon angezündet wäre, öffnet sich für einen Moment sein innerstes Empfinden. Er steht noch vor dem Kreuz, umgeben von den Begrenzungen eines wirklichen menschlichen Lebens, Müdigkeit, Hunger, Missverständnis, Widerstand. Und doch trägt er in sich die unendliche Fülle des göttlichen Lebens. Die Spannung zwischen dieser Fülle und der engen Form seines irdischen Daseins wird in dem Wort vom Feuer spürbar. In ihm brennt ein Verlangen, dass das Leben Gottes nicht länger in der Hülle seiner Menschheit eingeschlossen bleibt, sondern sich ausbreiten, entzünden, prägen darf. Dieses Feuer ist kein kalter Blitz des Gerichts, sondern die Ausstrahlung eines Lebens, das sich verschenken will, das in Menschenherzen Wurzeln schlagen und ein neues Reich sichtbar machen möchte. Der Schreiber wies darauf hin, dass der Herr in seiner Menschwerdung in seinem Fleisch gebunden und verborgen war. Er war Gott und er hatte das göttliche Leben als sein Wesen, seine Stärke und seine Kraft. Dennoch war er in seiner Menschlichkeit verborgen, die eine Einschränkung für sein göttliches Sein war. Daher musste er durch den Tod freigesetzt werden, das heißt, er wünschte, dass sein göttliches Sein durch den Tod freigesetzt würde. Doch unmittelbar danach fügt der Herr hinzu, ich habe aber eine Taufe, mit der ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Das innere Brennen des Verlangens steht unter dem Druck eines Weges, der noch vor ihm liegt. Die Taufe ist sein Kreuz, sein Hineingenommenwerden in den Tod. In Johannes 12,24 heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Seine Menschheit ist wie die Schale des Weizenkorns, kostbar, heilig, voller menschlicher Tugend und doch begrenzend für die Ausbreitung des göttlichen Lebens. Am Kreuz wird diese Schale nicht verachtet, sondern durchbrochen. Dort wird die Liebe, die in ihm brennt, nicht aufgelöst, sondern entfesselt. Die Bedrängnis, die er empfindet, ist darum keine Angst eines Getriebenen, sondern die Anspannung eines Liebenden, der weiß, erst wenn ich mich hingebe, kann mein Leben viele erreichen, kann das Feuer wirklich greifen. Wenn er in Markus 10,38 von dem Becher und der Taufe spricht, wird sichtbar, wie bewusst er diesen Weg annimmt. Der Becher steht für den von Gott zugemessenen Anteil an Leiden und Tod, die Taufe für das vollständige Untertauchen in diese Realität. Er könnte sich ihr entziehen, er könnte den Becher an sich vorübergehen lassen, und doch geht er ihn, weil darin die Freisetzung liegt, die er ersehnt. Das Kreuz ist deshalb nicht nur der Ort, an dem Schuld gesühnt wird, sondern auch der Punkt, an dem das Feuer des göttlichen Lebens in neuer Intensität in die Welt hineinbricht. Pfingsten ist die sichtbare Folge, das Leben, das im Sohn war, wird im Geist ausgegossen und beginnt, Menschen innerlich zu entzünden, sie in das Königreich Gottes hineinzuziehen und ihre Maßstäbe, Wünsche und Prioritäten zu verändern. Wer heute etwas von einem inneren Feuer kennt, eine Sehnsucht nach Gott, einen beharrlichen inneren Antrieb zur Heiligkeit, einen Schmerz über Lauheit und Doppelspiel, begegnet darin nicht zuerst seiner eigenen religiösen Energie. In der Tiefe wirkt derselbe Christus, dessen Leben durch den Tod freigesetzt wurde. Sein Feuer brennt nicht laut und schrill, sondern beständig und echt. Es wirbt darum, dass unsere menschlichen Tugenden, Geduld, Treue, Wahrhaftigkeit, Mut, zu Gefäßen seiner göttlichen Eigenschaften werden. Wo dieses Feuer Raum gewinnt, werden Menschen nicht härter, sondern wahrer, nicht fanatischer, sondern klarer, nicht selbstzentriert, sondern hingegebener. So entsteht inmitten einer brüchigen Welt ein Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit, eine kleine, aber reale Ausstrahlung des Königreichs Gottes. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, dass es schon angezündet wäre. Ich habe aber eine Taufe, mit der ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Christus lebt als freigesetztes göttliches Leben inmitten unserer begrenzten Menschlichkeit und wirkt in uns wie ein stilles, aber beständiges Feuer, das unsere Tugenden durchdringt und zu einer leisen Ausstrahlung des Königreichs Gottes in dieser Zeit macht. Feuer, Frieden und Spaltung, der Konflikt zweier Königreiche. Über der Krippe in Bethlehem steht das Wort, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Später schreibt Paulus von Christus, er sei unser Friede. Vor diesem Hintergrund wirken die Worte Jesu in Lukas 12 wie ein Bruch, denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Doch hier fallen keine widersprüchlichen Sätze aus einem Mund, sondern es begegnen sich zwei Ebenen, der tiefe Friede, den Gott in Christus stiftet, und die schmerzhafte Spaltung, die entsteht, wenn dieses Leben auf eine gefallene Welt trifft. Frieden im biblischen Sinn ist mehr als Konfliktfreiheit, er ist die Ordnung Gottes, die Heilung der Beziehung zu ihm, die Wiederherstellung der Schöpfung. Wo dieses Leben sich Bahn bricht, gerät alles, was anders geordnet ist, zwangsläufig in Bewegung. In 12 Stunden und 51 Minuten sagt der Menschenerretter, meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Zwietracht. Diese Zwietracht ist auf das satanische Leben in den Ungläubigen zurückzuführen, das gegen das göttliche Leben in den Gläubigen kämpft, ein Konflikt zwischen dem satanischen Reich und dem Reich Gottes. Das Neue Testament beschreibt diese Spannung in den Bildern zweier Reiche. Wer an Christus glaubt, wird in das Königreich Gottes hineingestellt, das auf seinem Leben beruht. Wer im Unglauben bleibt, steht unter der Herrschaft eines anderen, von dem es heißt, die ganze Welt liegt im Bösen. So wie das Pflanzenreich nur durch Pflanzenleben existiert, existiert das Königreich Gottes durch das göttliche Leben, das Christus in uns teilt. Wenn dieses Leben in einem Menschen beginnt zu brennen, das Feuer, von dem Lukas 12:49 spricht, entsteht ein innerer Abstand zu den Mustern des alten Reiches, zu einem Denken, das sich um sich selbst dreht, zu einem Handeln, das Erfolg über Wahrheit stellt, zu Beziehungen, die von verdeckter Macht, nicht von aufrichtiger Liebe geprägt sind. Dieser Abstand bleibt nicht folgenlos, er macht sich bemerkbar, und er kann als Angriff erlebt werden, auch wenn er aus einem Herzen voller Liebe kommt. Darum zeichnet Jesus so eindrücklich, wie sich Spannungen bis in die engsten Beziehungen hineinziehen, denn es werden von nun an 5 in einem Haus entzweit sein, 3 werden mit 2 und 2 mit 3 entzweit sein, und er nennt Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegermutter und Schwiegertochter. Er verherrlicht keine Zwietracht und ruft nicht dazu auf, Familienbande leichtfertig zu brechen. Er legt aber offen, was geschieht, wenn die Loyalität zum Königreich Gottes mit den Erwartungen des alten Lebens kollidiert. Wo einer Christus folgt und ein anderer sich seiner Herrschaft verweigert, entsteht ein Riss, in Wertvorstellungen, in Entscheidungen, im Zentrum der Hoffnung. Der dem Herrn folgt, wird nicht selten als Verräter betrachtet, an Tradition, an familiärer Loyalität, an unausgesprochenen Regeln. So wird sichtbar, dass der eigentliche Konflikt tief unter der Oberfläche verläuft, es ist der Kampf zweier Lebensquellen, nicht nur zweier Meinungen. Mitten in dieser Schärfe bewahrt der Menschenretter seine Jünger davor, den Konflikt in eigener Regie zu verschärfen. Er selbst ist sanftmütig und von Herzen demütig, er lässt sich schlagen, schmähen und verwerfen, ohne zurückzuschlagen. Sein Feuer ist leidenschaftlich, aber nicht gewalttätig, sein Wort ist klar, aber nicht brutal. Die Spaltung, von der er spricht, entsteht nicht aus Streitsucht, sondern aus Treue. Christen sind darum berufen, in dieser Spannung zu leben, loyal zu Christus und zugleich erfüllt von seinen menschlichen Tugenden, Geduld, Freundlichkeit, Barmherzigkeit. Sie lassen sich nicht dazu verführen, das Schwert in eigenen Händen zu führen, sondern tragen in den Konflikten das Kreuz, die Bereitschaft zu leiden, missverstanden zu werden, zu lieben ohne Gegenliebe. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Der Friede Christi zeigt sich nicht in konfliktfreier Anpassung, sondern darin, dass sein göttliches Leben uns befähigt, inmitten der Spannungen zweier Reiche klar bei ihm zu stehen und dennoch in seinen sanften, geduldigen Tugenden zu bleiben. Die Zeit erkennen und im Licht des kommenden Gerichts leben. Jesus wendet sich in Lukas 12:54-56 an die Volksmenge und hält ihr ein Spiegelbild vor Augen, wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, so sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt. Und es geschieht so. Und wenn den Südwind wehen, so sagt ihr, es wird Hitze geben. Und es geschieht. Heuchler! Das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Die Menschen beherrschen die Kunst der Wetterdeutung, sie kennen die Zeichen, die auf Regen oder Hitze hinweisen. Doch während sie aufmerksam in den Himmel blicken, übersehen sie, was Gott vor ihren Augen tut. Johannes der Täufer hat gerufen, der Messias ist aufgetreten, Zeichen und Worte sind gegeben, und trotzdem bleibt die innere Lage unverändert. Diese Zeit zu erkennen bedeutet, sich von Gott zeigen zu lassen, in welcher Stunde seiner Geschichte wir leben und welche Antwort sie erfordert. In 12, 54 bis 59 haben wir die Lehre des Herrn über die Unterscheidung der Zeit. Die Worte des Herrn, die in den Versen 49 bis 53 aufgezeichnet sind, wurden an seine Jünger gerichtet. Was er in den Versen 54 bis 59 sagt, ist an die Volksmenge, an die Ungläubigen, gerichtet. Mit einem weiteren Bild schärft der Herr den Ernst dieser Stunde, denn wenn du mit deinem Gegner vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppe. Und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener überliefern und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Hier verdichtet er die Situation Israels, das Gesetz klagt an wie ein Gegner, der Weg zur Obrigkeit ist die Zeit, in der Christus im Evangelium begegnet, der Richter ist er selbst, dem der Vater das Gericht übertragen hat, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Wer jetzt, unterwegs, die ausgestreckte Hand der Gnade abweist, wird am Ende des Weges dem Gericht begegnen, das nichts anderes ist als die Konsequenz der eigenen Entscheidung. Gleichzeitig weist das Bild über die Situation der Volksmenge hinaus. Die Schrift lässt erkennen, dass es nicht nur um die Frage von Verlorenheit oder Rettung geht, sondern auch um die Verantwortung der Glaubenden im Blick auf das kommende Zeitalter. Vor dem großen weißen Thron der Offenbarung steht das endgültige Gericht über Leben und Tod. Zugleich spricht das Neue Testament von einem anderen Gericht, das die seinen betrifft, dem Richterstuhl Christi. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, es sei Gutes oder Böses. Wer an Christus glaubt, ist dem Verdammungsurteil entzogen, aber sein Leben wird doch geprüft, nicht, um ihn zu verwerfen, sondern um ans Licht zu bringen, was wirklich von ihm geprägt war und was nur aus sich selbst gelebt wurde. In dieser Spannung gewinnen die Worte vom Gegner und vom Weg zu einer stillen, aber nachhaltigen Einladung an Kraft. Solange der Weg noch nicht zu Ende ist, ist es Zeit, zu klären statt zu verdrängen, ans Licht zu bringen statt zuzudecken. Nicht aus Angst, sondern aus der Freiheit der Gnade. Christus, der Richter, ist derselbe, der als Menscherretter sein Leben gegeben hat. Wer sich jetzt seinem Urteil stellt, seinem Licht, seiner Wahrheit, erfährt ihn als Anwalt, nicht als unerbittlichen Gegner. Darum liegt große Weisheit darin, den Ernst dieser Zeit zu sehen, der heute unscheinbare Alltag ist die Bühne, auf der ewige Entscheidungen reifen, auf der sich entscheidet, ob unser Leben Spuren des Königreichs Gottes trägt oder sich im Kreis dreht. Er sprach aber auch zu den Volksmengen, wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, so sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt. Und es geschieht so. Und wenn den Südwind wehen, so sagt ihr, es wird Hitze geben. Und es geschieht. Heuchler! Das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Denn wenn du mit deinem Gegner vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppe, und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener überliefern und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Die klare Sicht auf Gottes Zeit und das kommende Gericht macht unser heutiges Leben nicht düster, sondern wach und gesammelt, während wir im Licht des Menschenerretters gehen, gewinnen unsere Entscheidungen, unsere Versöhnung und unsere Treue Gewicht im Blick auf das Königreich Gottes und das kommende Zeitalter. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich nicht geschont, sondern dich der Taufe des Kreuzes gestellt hast, damit dein göttliches Leben freigesetzt und wie ein Feuer in uns brennen kann. Du siehst jede Spannung, jeden verborgenen Konflikt und jede Unklarheit in unserem Herzen und in unseren Beziehungen. Lass dein Leben in uns stärker sein als alle Furcht, alle Menschenbindung und jede Macht der Finsternis und erfülle uns mit deinem Frieden mitten im Kampf der Reiche. Öffne unsere Augen für die Zeit, in der wir leben, und lehre uns, in der Wirklichkeit des Königreichs Gottes zu stehen, treu bis zu dem Tag, an dem wir vor deinem Richterstuhl erscheinen. Stärke uns durch deine Gnade, damit wir aus deiner Vergebung leben, Versöhnung suchen und mit einem gereinigten Gewissen auf dein Wiederkommen warten. Dir vertrauen wir unsere Zukunft, unsere Familien und die verborgenen Wege deines Wirkens an, denn du bist unser Friede und unsere Hoffnung. Amen.